Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Klima und Kohle, der Campus Talk. Heute zum Thema fossile Heizung bzw. dem Verbot der fossilen Heizung. Und jetzt ja in den letzten Tagen und Wochen ging das ja durch die Medien und die politische Landschaft, das Bestreben der Bundesregierung, dass ab 2024 alle neu eingebauten Heizungen mit erneuerbaren Energien, zumindest bis zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das heißt also, wir werden unsere Struktur der Beheizung von Gebäuden ändern müssen, was wichtig ist im Zuge unserer Klimaschutzziele. Die Diskussion ist die letzten Tage so ein bisschen aus dem Fokus in den Medien verschwunden. Lag natürlich daran, dass wir jetzt diese Woche oder jetzt am Wochenende die Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet haben. Da hat die politische Debatte alles überlagert. Aber ich denke, es lohnt sich mal über dieses Heizungsthema grundsätzlich zu sprechen oder an sich über den Gebäudesektor. Welchen Beitrag leisten Gebäude eigentlich oder leisten auch nicht zum Klimaschutz? Denn tatsächlich ist der Gebäudesektor ein Problemsektor, was die Zielerreichung angeht, wenn wir also klimaneutral werden wollen, weil die Entwicklung in dem Gebäudesektor viel zu langsam ist. Es gibt noch Sektoren, die noch schlechter dran sind, also der Verkehrssektor, da ist kaum Entwicklung zu beobachten. Gucken wir uns mal an gleich. Wir wollen auch überlegen, was ist eigentlich das Problem bei diesem ganzen Heizungsthema? Woran scheitert es im Moment oder ist es in der Vergangenheit gescheitert? Warum kommen wir nicht richtig vorwärts? Da müssen wir tatsächlich differenzieren. Auf der einen Seite die Gebäudestruktur, das Gebäudealter, die Heizungstechnologien zur Verfügung, die uns zur Verfügung stehen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die Eigentümerstruktur von Gebäuden. Also man hat bei dieser Diskussion immer so das Gefühl, eigentlich geht es eigentlich nur um die Eigenheimbesitzer, denen das Gebäude selber gehört. Aber der überwiegende Teil in Deutschland lebt gar nicht im Einfamilienhaus, sondern in Mehrfamilienhäusern, in Wohnungen, die gemietet sind oder im Eigentum sind, also die einem selber gehören. Aber dann habe ich auch eine Eigentümergemeinschaft, mit der ich mich einigen muss und gemeinschaftlich eine Lösung finden muss, welches Heizungssystem man verwendet. Und das sind so Punkte, das wollen wir mal in Ruhe diskutieren, das Für und Wider abwägen und dann am Ende mal so ein kleines Fazit ziehen, wo die Reise hingehen kann, was wir erreichen können in Deutschland, in Europa. Blicken wir mal kurz über den Tellerrand. Wie machen es die anderen Länder bei ihrer Entwicklung? Kann man da sich vielleicht was abgucken, was schon gut funktioniert? Und ja, haben wir so eine Einschätzung, damit wir so ein bisschen diese Diskussion, die doch die sachliche Ebene an vielen Stellen verlassen hat und vor allem sehr politisch, lobbyistisch getrieben war, dass wir die mal so ein bisschen einordnen können. Fangen wir also mal an. Der Gebäudesektor ist in Deutschland weiterhin für einen doch signifikanten Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Umweltbundesamt veröffentlicht ja regelmäßig die Statistiken und die Zahlen zu den Emissionen. Und tatsächlich ist der Gebäudesektor nach der Energiewirtschaft, also die Stromerzeugung, und nach dem Industriesektor und den Verkehrssektor noch tatsächlich hat einen signifikanten Anteil. Wir sind nämlich bei gut 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. CO2-Äquivalente haben wir schon mal darüber gesprochen. Man rechnet also alle Treibhausgasemissionen um auf die Wirkung von Kohlendioxid. Das ist also Methan, hat ja 25- bis 30-fache stärkere Auswirkungen auf den Klimawandel als Kohlendioxid. Deswegen kann man das umrechnen und hat dann diese CO2-Äquivalente. Und wie gesagt, der Gebäudesektor ist jetzt im Jahr 2021, das sind so die letzten Zahlen, bei rund 115 Millionen Tonnen, steht damit auf Platz 4. Da kann man sagen, ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Ja, richtig, aber die Entwicklung geht zu langsam. Also die Energiewirtschaft, also die Produktion von Strom aus fossilen Kraftwerken, Kohle und Gas hat in den letzten 10 Jahren oder gut 10 Jahren doch fast 50% der Emissionen reduziert. Nicht ganz, das ist letztes Jahr wieder ein bisschen raufgegangen, aber an sich sind wir da auf einem guten Weg. Der Industriesektor, ja, da ist die Entwicklung relativ langsam. Verkehrssektor passiert auch nicht so richtig viel, haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge diskutiert. Ist sicherlich auch nochmal ein Thema für die Zukunft, wie können wir den Verkehrssektor dekarbonisieren. Aber im Gebäudesektor ist zu beobachten, in den letzten Jahren stagniert die Entwicklung. Das heißt also, die Treibhausgasemissionen verursacht durch die Nutzung von Gebäuden, und das ist natürlich primär das Beheizen von Räumen, die Bereitstellung von warmem Wasser, die kriegen wir nicht richtig verbessert. Wir bleiben also bei unseren fossilen Energieträgern. Das ist primär Gas. Natürlich jetzt im letzten Jahr, bedingt durch den Ukraine-Krieg, gab es natürlich eine signifikante Veränderung, weil auch die Preise entsprechend draufgegangen sind. Aber an sich passiert da wenig. Anderer Bereich oder andere Quelle ist noch das Öl. Also auch da haben wir immer noch viele Gebäude, die mit Heizöl beheizt werden. Auch wenn jetzt da natürlich die Erneuerbaren immer stärker ihren Einfluss gewinnen, ob das jetzt die Wärmepumpen sind oder Solarthermie, ob das Nahwärme- oder Fernwärmenetze sind. Wir gucken uns die Technologien gleich nochmal im Verlauf jetzt dieser Sendung noch etwas genauer an, was dahinter steckt. Aber die Entwicklung ist zu langsam. Was man auch da natürlich noch berücksichtigen muss, ist, dass der Energieverbrauch der Gebäude weiterhin sehr hoch ist, weil wir einfach nicht es schaffen, die Gebäude zu sanieren. Das heißt, also die Wärmedämmung zu verbessern, dass die Gebäude weniger Wärme verlieren in den Wintermonaten, wenn wir die Heizperiode haben. Fängt also im Oktober an, geht ungefähr bis Mitte, Ende April. Und ja, also auch da passiert im Bestand zu wenig. Neue Gebäude, das ist alles kein Problem. Also heutzutage neues Gebäude ist sehr gut gedämmt, hat einen sehr geringen Wärmebedarf im Winter. Und es ist relativ einfach, dort moderne Heizungssysteme zu installieren. In der Regel ist es eine Wärmepumpe, die also aus Strom und der Umgebungswärme dann Raumwärme macht. Sehr effizient. Sprechen wir gleich nochmal im Detail darüber, wie das funktioniert. Und das ist kein Problem, sondern das Problem ist der Bestand. Und da haben wir natürlich wahnsinnig viele Gebäude in Deutschland. Und es gibt keinen richtigen Treiber, um diese Sanierungsrate voranzubringen, damit wir deutlich schneller Gebäude sanieren können. Woran liegt das? Sanieren ist teuer. Wahnsinnig teuer. Also neues Dach, neue Fenster einbauen, Wärmedämmung, also die Fassadendämmung, das ist ein sehr großer Aufwand. Das dauert viele, viele Jahre, bis sich diese Investition amortisiert. Das heißt, man rechnet natürlich auf der einen Seite die Investitionskosten gegen die Energieeinsparung und das dauert einfach 20, 25 Jahre im Zweifelsfall, bis sich diese Wärmedämmung dann rentiert. Und das ist natürlich ja für viele Menschen dann schon eine schwierige Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an die ältere Generation denken, die sagt, oh, lebe ich überhaupt noch 15 Jahre in diesem Haus oder ziehe ich nicht vielleicht irgendwann in ein neues Gebäude, kleinerer Wohnraum, dass ich mich einfach verkleinere, dass ich meinen Garten nicht mehr brauche im Alter etc., dann ist natürlich der Druck nicht da, um das Gebäude zu sanieren. Und zweiter Aspekt bei dem Sanieren ist natürlich die Eigentümerverhältnisse. Denn wenn ich jetzt selber Besitzer des Gebäudes bin, also auch da jetzt erstmal wieder der Blick auf das Einfamilienhaus, da habe ich alle Hoheit, da kann ich relativ frei agieren. Aber wenn ich jetzt Besitzer einer Eigentumswohnung bin, bin ich natürlich darauf angewiesen, dass die anderen Parteien in dem Mehrparteienhaus mitziehen. Da lohnt es sich ja nicht, das ist überhaupt gar nicht sinnvoll, alleine seine Wohnung zu dämmen. Das geht technisch in der Regel auch kaum, sondern das muss dann als Eigentümergemeinschaft entschieden werden. Da müssen alle mitziehen oder die Mehrheit muss mitziehen und alle müssen sich beteiligen. Das sind schon hohe Investitionskosten, die ich mir auch leisten können muss. Und dann die dritte Partei ist natürlich dann, wenn man zur Miete wohnt, und das gilt sowohl im privaten Bereich als auch im gewerblichen Bereich. Das heißt, ich habe eine Gesellschaft oder eine Person, der das Gebäude gehört. Das Gebäude wird vermietet. Da habe ich aber als Besitzer des Gebäudes, habe ich ja gar keinen Anlass dazu, das Gebäude zu sanieren. Außer wenn ich jetzt Werterhaltung machen möchte. Aber wenn ich Miete habe, wenn ich Mieter habe, dann zahlen die über die Nebenkosten, die Energiekosten für die Raumwärme und das Warmwasser. Das interessiert mich ja als Vermieter nicht. Das heißt, auch da habe ich nicht so einen richtigen Druck, keinen Hebel. Und das muss man dann von außen einen Anreiz setzen, damit das passiert. Das passiert zu wenig. Klar, wenn ich jetzt natürlich ein Mehrparteienhaus habe und ich will es wirklich sanieren, dann muss ich häufig genug tatsächlich auch erstmal alle Wohnungen leerräumen, also entmieten, und zwar vernünftig und nicht alle rausschmeißen, damit ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, dort Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die einfach ineinander greifen. Die sagen, ich tausche einfach mal die Fenster aus und den Rest kriegen wir später. Sondern es muss tatsächlich im Ganzen passieren, um dann damit den Energiebedarf des Gebäudes zu senken. Das ist schon mal ein Punkt. Da haben wir doch nicht die Heizung angefasst, sondern erstmal nur den Energieverbrauch gesenkt. Und da ist viel möglich. Also moderne Gebäude verbrauchen einen Bruchteil von dem, was der Gebäudebestand in Deutschland hat. Tatsächlich ist er so, ich sag mal, höchstens ein Viertel, eher noch weniger der Energie, die ein durchschnittliches Gebäude in Deutschland braucht, verbraucht ein modernes, gut gedämmtes Gebäude. Das lohnt sich. Das merkt man, wenn man im modernen Haus ist, im modernen Gebäude ist, das gut gedämmt ist. Im Winter ist es angenehm warm, ohne dass man viel heizen muss. Und umgekehrt im Sommer, ich denke, da merkt man das vor allen Dingen, bleiben diese Gebäude natürlich auch durch die Wärmedämmung länger kühl und heizen sich nicht so auf. Das kennen vor allem all die Leute, die jetzt eine Dachgeschosswohnung haben, wo es dann in den Sommermonaten, wenn es draußen 35 Grad und mehr tagsüber ist, da heizt sich die Bude natürlich auf. Habe ich eine gut gedämmte Wohnung, gut gedämmtes Dach, gut gedämmte Fenster, heizen sich diese Dachgeschosswohnungen zwar auch auf, aber nicht so stark. Das muss man aber umsetzen. Technologien dazu sind da. Es gibt wirklich nachhaltige, gute Dämmstoffe. Das ist nicht, wie man das häufig dann in der Presse auch liest, dass das irgendwelche gefährlichen Stoffe sind oder Styropor oder irgendwas, sondern gibt es wirklich gute Dämmstoffe, auch natürliche Dämmstoffe, die nachhaltig sind. Das geht alles. Aber es kostet viel Geld. Und das ist so der erste Schritt bei dieser ganzen Diskussion Heizung, Verbot von fossilen Heizungen. Bevor wir die Heizung austauschen, müsste eigentlich der erste Schritt sein, das Gebäude zu dämmen. Denn unser Ansinnen bei der Energiewende, bei der Wärmewende und beim Klimaschutz muss eigentlich sein, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das heißt, immer muss es in der ersten Frage darum gehen, wie schaffen wir es, dass wir weniger Energie verbrauchen. Und im zweiten Schritt, wie können wir dann diesen reduzierten Energiebedarf dann regenerativ bereitstellen? Das muss immer der Weg sein und das muss der Weg sein tatsächlich auch im Gebäudesektor. Weiteres Problem, warum funktioniert das in der Energiewirtschaft relativ gut mit der Reduktion der Treibhausgasemissionen in den anderen Sektoren nicht? Weil die Energiewirtschaft europäisch über den CO2-Zertifikatehandel gesteuert wird. Das heißt, also dort gibt es diese CO2-Zertifikate, also jeder Verbraucher, Großverbraucher, hat eine bestimmte Menge an Emissionen, die er haben darf. Braucht er mehr, muss er diese Zertifikate kaufen. Hat er Zertifikate übrig, weil er sehr grün agiert, wenn er sehr nachhaltig agiert, wenig seine Treibhausgasemissionen im Betrieb reduziert, hat man einen Überschuss an Zertifikaten, die man dann handeln und verkaufen kann. Und die Europäische Union reduziert die Menge an verfügbaren Zertifikaten, hat damit ein Steuerungsinstrument auf einem freien Markt. Und wenn man mit Ökonomen oder Volkswirten spricht, sagen die, also dieser CO2-Zertifikatehandel ist tatsächlich einer der besten oder eines der besten Werkzeuge zur marktgesteuerten Reduktion der Treibhausgasemissionen, weil dadurch preisliche Anreize entstehen, in grüne Technologien zu investieren. Das gibt es, wie gesagt, in der Energiewirtschaft. Das gibt es aber nicht im Gebäudesektor, zumindest nicht europaweit. Deutschland hat zwar so eine Art Zertifikat definiert, das ist aber ein Festpreis, das ist noch kein Handel. Und es gibt bisher auch noch in der aktuellen Version des Zertifikatprogramms in der Europäischen Union sind die Gebäude noch nicht integriert. Das soll kommen in Zukunft. Das ist ganz wichtig, dass das kommt, dass man das bepreist, weil wir auch dann ein Anreizsystem bekommen, einen Markt, der Investitionen antreibt. Kosten hoch, lohnt es sich, Kosten niedrig, lohnt es sich nicht. Das ist relativ ein einfaches Werkzeug, wenn man es etwas plakativer sieht. Aber wie gesagt, es ist noch nicht implementiert für den Gebäudesektor. Und damit fehlt der Anreiz für die Besitzer der Gebäude, dort was zu tun. Und als Mieterin, als Mieter kann ich natürlich auch wenig tun. Das ist entsprechend schwierig, weil ich einfach das mit meinem Vermieter abstimmen muss. Was auch dann noch dazu kommt, wenn wir noch über die Kosten sprechen, ist natürlich die Frage, wie teilt man die Kosten auf? Wie sieht das mit den Nebenkosten aus, die man dann umlegen möchte in die Investition der Dämmung? Also tatsächlich ein schwieriges Thema, weil es sehr schnell zu Mieterhöhungen führen kann oder ich als Eigenheimbesitzer einfach viele zigtausend Euro investieren muss, wenn ich in mein Gebäude investieren möchte, um es nachhaltiger zu gestalten. Meistens ist es halt so, das passiert einmal, wenn man das Gebäude neu baut oder neu bezieht, das heißt also ein altes Haus kauft, dass man das dann einmal energetisch saniert. Und dann ist für 30 Jahre, also für eine Wohngeneration, typischerweise Schluss. Und das ist natürlich ein Zyklus, der viel zu langsam ist. Da müssen wir mehr tun. Also von daher, das ist erstmal die Sichtweise auf die Dämmung, auf die Treibhausgasemissionen im Allgemeinen. Wir verbrauchen in den Gebäuden zu viel Energie und die wird auch noch fossil erzeugt. Was haben wir jetzt dann an Heizungstechnik? Also der Bedarf ist da. Das in den Wintermonaten draußen ist es kälter als drinnen. Was passiert rein physikalisch? Setzen wir uns mal wieder unsere physikalische Brille auf. Was passiert? Die Wärme strömt von innen nach außen und eine gute Wärmedämmung verhindert einfach einen starken Wärmestrom oder einen großen Wärmestrom von innen nach außen. Das heißt, das Gebäude, was innen bei rund 20 Grad Celsius sein soll, kühlt nicht so schnell aus, wenn wir draußen 0 Grad Celsius haben. Oder sogar weniger. Das im Detail zu rechnen, also die Physik dahinter ist, solange man da jetzt nur eine Wand hat, relativ einfach. Also alles, was eindimensional ist, geht recht einfach. Sobald es aber zwei- oder dreidimensionale Objekte sind, verschiedene Materialien, dann wird die Berechnung schon sehr schnell sehr kompliziert. Wir haben ständig sich ändernde Temperaturen drin und vor allem natürlich draußen. Wir haben noch die solare Einstrahlung, die das Gebäude wieder aufheizt. Im Innenbereich heizt das Gebäude auf durch die Nutzung. Alle Personen, die in einem Raum sind, heizen das Gebäude auf. Wir haben neben den Wärmeverlusten durch den Wärmestrom natürlich auch noch Wärmeverluste, dadurch, dass wir die Luft austauschen. Wenn wir das Fenster öffnen, lüften, ob das jetzt Stoßlüften ist, Fenster ganz aufreißen oder kippen, geht Wärme verloren, dadurch, dass die Luft, die warme Luft nach außen strömt, kalte Luft wieder reinkommt. Also das wird dann schnell schon etwas komplizierter. Man kann es ganz gut abschätzen mit ein paar Bilanzen. Die Detailrechnung wird dann aber sehr schnell sehr kompliziert. Muss es an dieser Stelle aber erstmal gar nicht interessieren. Was müssen wir jetzt aber tun, wenn die Energie, die Wärmeenergie im Inneren verloren geht? Wir müssen sie wieder zuführen durch Heizungssysteme. Das ist in Deutschland primär Gas, also Erdgas und Heizöl. Das Gas kommt über das Gasnetz. Manche haben dann vielleicht Flüssiggas, das dann angeliefert wird. Ansonsten die Alternative ist dann noch Heizöl. Ganz früher gab es dann noch den Kohleofen. Ich denke, das ist heutzutage in Deutschland, gibt es das wahrscheinlich ganz, ganz vereinzelt noch. Ich kenne es noch früher aus dem Ruhrgebiet, das sogenannte Kohledeputat. Also wenn man da auf dem Pütt, im Bergwerk gearbeitet hat, gab es dann halt quasi eine Art Deputat, dass man Kohle bekommen hat, wurde in den Keller geschüttet oder konnte man damit heizen. Sowas gibt es, Ende der 80er war das schon nicht mehr so im Ruhrgebiet, aber ich habe es als Kind tatsächlich noch erlebt an manchen Häusern, dass dann da die Kohle aufgeschüttet wurde. Aber aus der Zeit sind wir zum Glück raus. Jetzt haben wir das Problem, also die Gasheizung emittiert durch die Verbrennung des Erdgases ungefähr 200 Gramm Erdgas pro Kilowattstunde Wärme, die man verbraucht. Beim Öl ist sogar noch mehr, das ist so 250 bis 270 Gramm, also nochmal so 33%, ungefähr so ein Drittel kann man, nicht ganz, ne? Das ist ein bisschen weniger, aber trotzdem, das ist schon eine ganz, ganz große deutlich mehr bei der Ölheizung. Deswegen sagt jetzt die Bundesregierung, davon müssen wir weg. Wir wollen nicht, dass in Neubauten oder auch saniert, also die Details werden sich jetzt sicherlich noch ein bisschen zurechtruckeln in den nächsten Wochen und Monaten. aber die Heizung darf nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, weil wir sonst in den nächsten 30 Jahren diese Heizung haben, die Treibhausgase emittieren wird. Und wir müssen bis 2045 bilanziell bei null Treibhausgasemissionen sein. Das Problem bei der Heizung ist halt, die läuft dann typischerweise auch dann 30 Jahre. Das schafft so eine Gastherme oder so eine Ölheizung problemlos. Und man investiert nicht nach 10 Jahren in eine neue Heizungsanlage. Das rechnet sich nicht. Also man hat halt sehr lange Investitionszyklen. Also Öl und Gas über 200 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Wärme, nicht Strom, sondern ne, pro Kilowattstunde Wärme, die man dann in einem Gebäude verbraucht. Davon müssen wir weg. Das ist ohne Diskussion. Wir dürfen keine Treibhausgase künftig im Gebäudesektor emittieren. Was haben wir für Alternativen? Was können wir machen? Wir können statt dem fossilen Erdgas, das aus der Vergangenheit sehr günstig aus Russland gekommen ist, im Moment holen wir uns das aus anderen Quellen. Wir haben die Flüssiggasterminals, die jetzt nochmal unterstützen sollen, um den Gaspreis auch so ein bisschen zu stabilisieren. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können Biogas nutzen. Das heißt, wir nutzen Biomasse, Energiepflanzen in Biogasanlagen, erzeugen dann dort Biogas. Das ist Methan, das muss man dann nochmal aufreinigen, um es dann entsprechend hochqualitativ zu haben, damit es den gleichen Brennwert hat, also die gleiche Energiemenge in einem Kubikmeter Gas. Das ist technisch mal also schon seit vielen Jahren, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir natürlich die Diskussion, wo soll denn eigentlich dieses Biogas und wo soll die Biomasse herkommen? Weil wir natürlich dann in die Richtung gehen, naja, wir haben eine Felderwirtschaft, da werden dann Energiepflanzen angebaut, damit wir das Biogas, was dann klimaneutral ist, erzeugen können. Das ist aber sicherlich auch eine schwierige politische oder gesellschaftliche Diskussion, weil ich natürlich dann diese Energiepflanzen oder die Flächen für die Energiepflanzen nicht nutzen kann für andere landwirtschaftliche Nutzung. Also ob das jetzt dann der Anbau von Nahrungsmitteln ist, Weizen, Roggen etc., Gerste. Oder, aber das ist der überwiegende Teil, das haben wir auch nicht in Deutschland vergessen, also über 50% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland, da werden Futtermittel für die Fleischindustrie angebaut, weil einfach der Bedarf an Energie, in Anführungszeichen, für die Nutztiere, Kühe, Schweine, Hühner etc., immens groß ist und tatsächlich mehr als 50% der landwirtschaftlichen Nutzfläche geht für die Futtermittelindustrie drauf. Das ist auch der Grund, warum der Landwirtschaftssektor, was diese Treibhausgasemissionen auch nicht richtig aus dem Quark kommt, der ist zwar bei sagen wir, rund 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, also knapp die ungefähr die Hälfte von dem Gebäudesektor, aber die Landwirtschaft produziert auch viel Treibhausgase, vor allem durch die Viehhaltung. Wenn die Viecher pupsen, entsteht halt Methan. Das ist also zum Beispiel ein Punkt, unabhängig natürlich dann von Monokulturen. Anderes Thema soll uns jetzt hier nicht interessieren. So, also Biogas. Aber wir haben gar nicht genug Fläche, Anbaufläche und das wäre auch der falsche landwirtschaftliche Weg, wenn wir komplett auf Biogas setzen würden. Was können wir dann noch machen? Wir haben als Biomasse noch Holz, also vor allem Holzpellets. Das gibt es natürlich auch schon sehr verbreitet, dass ich Holzpellets nutze, die in meinem Holzpelletofen im Gebäude verbrenne. Dabei entsteht natürlich Kohlendioxid beim Verbrennungsprozess. Der ist aber vorher der Atmosphäre entzogen worden, durch das die Pflanze, der Baum gewachsen ist. Das ist bilanziell klimaneutral. Also ein bisschen nur aufpassen, wie man das dann rechnet. Aber erstmal ist es in der Bilanz klimaneutral. Von daher also die Nutzung von Holz. Jetzt in der Privatanwendung sind es sicherlich die Holzpellets, also kleine gepresste Stifte. In der größeren Anwendung hat man eher so Holzhackschnitzel, die dann getrocknet werden. Da ist natürlich wichtig, das muss Holz sein, was keine andere Verwertung hat. Denn Dinge zu verbrennen ist nicht nachhaltig und im Sinne einer echten Kreislaufwirtschaft, wenn es verbrannt ist, ist es weg. Und das ist natürlich der falsche Weg. Also da müssen wir auch die Frage stellen, ist Holz nachhaltig? Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Ja, eher nein. Ich denke, wichtig ist, wenn wir Holz nutzen für Verbrennungsprozesse, muss es Restholz sein, was man nicht anderweitig noch verwerten kann. Also, ich sag mal, in der Forstwirtschaft, bei forstwirtschaftlichen Arbeiten Holz, was anfällt, was aber nicht anderweitig genutzt werden kann, dass man das verarbeitet, trocknet zu Pellets, die man dann klimaneutral verbrennen kann. Auch alte Möbel, die man sonst nicht wieder aufbereiten kann, dass man die schreddert und dann verbrennt. Also bei uns am Umweltcampus, die Wärmeversorgung erfolgt ja durch so ein Biomasse-Heizkraftwerk. Die verbrennen Altholz unter anderem und machen daraus Strom und Wärme. Also das ist sicherlich eine weitere Möglichkeit. Da sind wir auch schon beim Punkt der Fernwärme oder auch Nahwärme. Sage ich das Gleiche, kommt nur auf die Fläche an, die versorgt werden kann. Also wenn ich ein Kraftwerk habe, ein zentrales Kraftwerk, das Wärme erzeugt, idealerweise auch Strom, ne, so eine Kraft-Wärme-Kopplung, dann kann ich diese Überschusswärme aus Verbrennungsprozessen natürlich nutzen, um eine Region zu beheizen. Kennt man also im Ruhrgebiet vielfach aus den Kohlekraftwerken, wurde Strom erzeugt. Und die Abwärme, die entsteht beim Verbrennungsprozess, wird eingespeist in ein Nah- oder Fernwärmenetz. Das heißt, man erhitzt Wasser unter Druck, damit es nicht verdampfen kann und versorgt damit dann Gebäude, ganze Städte, Stadtteile mit Wärme. Das ist auch sicherlich nachhaltig, wenn man eine Doppelnutzung hat des Brennstoffs. Aber auch wir müssen da natürlich weg von der fossilen Nutzung, von der Kohle, von dem Erdgas aus einem Gaskraftwerk. Aus einem Blockheizkraftwerk, was Gas nutzt oder Holz auch nutzt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Sobald Treibhausgase entstehen, die wir vorher nicht eingesammelt haben, ist das bilanziell schlecht und schadet damit unseren Klimaschutzziel. Und das ist ja wie immer unser übergeordnetes Ziel. So, also Nahwärme, Fernwärme funktioniert, ist sehr aufwendig, ist im Nachhinein zu installieren auch sehr, sehr teuer. Also vor allem die Infrastruktur zu schaffen. Und Wärme, immer Wärme, hohe Wärmeverluste. Es ist schon technisch aufwendig. Es ist nicht schwer, aber aufwendig. Und man braucht auch genug Parteien, die mitmachen. Also auch das ist in neuen Quartieren. Das kann ganz gut funktionieren. Wenn ich ein Quartier neu plane, in neuen Stadtteilen, klein, geht das ganz gut. Bestand ist wahnsinnig aufwendig. Auch da ist die Frage, wer investiert in die Infrastruktur? Wie kriegt man das refinanziert? Und ich brauche auch immer das zentrale Kraftwerk. Also das ist tatsächlich ein Weg. Schwierig. Was haben wir noch? Die Solarthermie. Also wir nutzen die Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Kennen wir auch schon seit vielen Jahren. Das sind halt diese etwas größeren dunkelbläulichen Paneele auf den Dächern. Meistens so ein oder zwei. Die bestrahlt werden von der Sonne. Dann so eine spezielle Flüssigkeit erhitzen. Und damit die Heizung unterstützen. Denn das Problem bei der Solarthermie oder an sich bei der solaren Energie ist, die Sonne scheint halt dann, wenn der Wärmebedarf nicht groß ist, nämlich im Sommer und im Winter, wenn ich die Wärme brauche, haben wir nicht ausreichend solare Einstrahlung. Das reicht vielleicht zur Unterstützung der Warmwasserproduktion, aber das war es auch schon. Also die Solarthermie wird auch weiterhin wahrscheinlich keine so große Rolle spielen bei der Wärmeversorgung. Sie wird unterstützen. Das ist auch gut und wichtig, aber sie wird nicht der Hauptträger sein. Das ist unwahrscheinlich, das ist auch an vielen Stellen unrentabel. So, und dann sind wir bei der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe macht aus Strom Wärme. Auch da wieder der Blick des Physikers. Wie funktionieren diese Wärmepumpen? Ich brauche die Fachbegriffe direkt, sogenannte Reservoirs. Also ich habe die Umgebung, entweder die Luft oder vielleicht sogar Wasser aus der Umgebung, indem ich eine Bohrung mache, 100 Meter tief in die Erde gehe, da haben wir eine bestimmte Temperatur von 10, 11, 12 Grad Celsius. Die Luft ändert natürlich deutlich schneller ihre Temperatur. Und was die Wärmepumpe jetzt macht, ist, sie kann diesem sogenannten Reservoir, also dieser Quelle an Energie, Wärme entziehen und die einem anderen System, nämlich dem Raum, dem Gebäude, zuführen. Also alle mit ein bisschen thermodynamischem Grundwissen oder Grundinteresse werden sich erinnern. Man macht ja in der Thermodynamik dann als den idealen Musterprozess, den sogenannten Carnot-Prozess oder Kreisprozess. Und es ist jetzt so, das ist ein sogenannter linksläufiger Kreisprozess. Das heißt, wir müssen Arbeit leisten, Arbeit von außen zuführen, in dem Fall elektrische Arbeit, um einem kühlen System weiter Wärme zu entziehen, nämlich der kalten Außenluft im Winter, um dann einem schon warmen System, nämlich dem Gebäude, mehr Wärme zuzuführen, damit wir von 19 auf 20 Grad kommen. Das gleiche Prinzip nutzen wir im Kühlschrank auf ähnlichem Wege. Da ist halt das Ziel, eine kalte Umgebung noch kälter zu machen, nämlich den Innenraum des Kühlschranks. Und wir heizen damit die Küche auf. Das ist physikalisch so. Der umgekehrte Prozess durch das Temperaturgefälle, wir haben was Warmes, was Kaltes. Und tatsächlich ist es möglich, über dieses Temperaturgefälle dann umgekehrt Arbeit zu leisten. Der sogenannte rechtsläufige Carnot-Kreisprozess oder rechtsläufige Kreisprozess. Ist ja klar, wenn ich einen Temperaturunterschied habe von warm zu kalt, dann kann dieser Temperaturunterschied für mich Arbeit leisten. Umgekehrt, wenn ich diesen Temperaturunterschied überbrücken möchte, dann muss ich Arbeit leisten. Das will ich mal ganz grob. Aber wir wollen hier mal ein bisschen die physikalische Sichtweise mit einbringen. Jetzt ist die Wärmepumpe halt sehr effizient, denn sie kann, hängt zwar von ein paar Parametern ab, aber mal so ganz plakativ gesprochen, aus einer Einheit Strom kann sie so rund 3, unter günstigen Umständen vielleicht sogar bis zu 4 Einheiten Wärme machen. Das ist natürlich sehr effizient, weil ich damit sehr einfach Wärme, Raumwärme bereitstellen kann. Die Wärmepumpe hat noch andere Nachteile, kommen wir gleich noch zu. Aber an sich ist es immer so, dass die Grundidee, ich nehme eine Einheit Strom und mache daraus dann 3 bis 4 Einheiten Wärme, um mein Gebäude zu beheizen. Jetzt kann man sagen, ja, aber jetzt hängen doch die Treibhausgasemissionen meiner Wärmepumpe dann von meinem Strommix ab. Und das ist natürlich richtig. In Deutschland haben wir immer noch einen hohen Anteil an Kohlestrom. Und das müssen wir natürlich dann berücksichtigen, wenn ich jetzt die Wärmepumpe mit meinem Strommix in Deutschland betreibe. Emittiere ich Treibhausgase. Das heißt, das Ziel muss es sein, das wird es sein, und da werden wir uns natürlich auch hinentwickeln, dass der Strom, der die Wärmepumpe betreibt, klimaneutral ist. Idealerweise aus regenerativen Energiequellen, Photovoltaik und Wind. Das funktioniert wunderbar. Die anderen Mythen, die bei den Wärmepumpen aus der Vergangenheit immer noch so kursieren, na, das geht nur in gut gedämmten Gebäuden, ich brauche eine Flächenheizung, also Fußbodenheizung in der Regel. Das ist nicht mehr so. Man kann Wärmepumpen heutzutage auch problemlos in Bestandsgebäuden, die nicht gut gedämmt sind, also sollten jetzt nicht ganz unterirdisch sein, aber jetzt ein normales Gebäude geht auch. Der Nachteil der Wärmepumpe ist, die kann keine hohen Temperaturen erzeugen, typischerweise, also nicht mit einer hinreichend guten Effizienz. Also das ist der Grund, warum man das eine Wärmepumpe meistens mit Flächenheizung verbindet. Denn der Heizkörper, da gibt es dann die sogenannte Vorlauftemperatur aus dem Heizkessel von 80, vielleicht sogar 90 Grad Celsius. Das heißt, das heiße Wasser in den Heizkörper hat dann eine entsprechend hohe Temperatur. Die Heizkörper sind klein, kompakt und kennt das ja unterm Fenster. Und die beheizt dann den ganzen Raum, weil das Wasser einfach darin sehr heiß ist. Das kann die Wärmepumpe so nicht. Die erreicht Temperaturen von, wenn es sehr gut läuft, 45, 50 Grad Celsius. Und das ist für manche Gebäude, vor allem auch für manche Raumaufteilung, reicht das nicht aus, damit der Raum im Gesamten warm wird, mal eine sogenannte, das ist der Fachbegriff wieder, thermische Behaglichkeit erreicht. Bei Flächenheizung ist es einfacher, denn wo kommt die Energie her? Leistung und die Fläche der Heizung hängen davon ab. Leistung hängt von der Temperatur ab. Des Wassers, was ich da reinpumpe, ist es sehr heiß, brauche ich eine kleinere Heizkörperfläche. Ist die Temperatur niedriger, 30, 35, 40 Grad, brauche ich eine größere Fläche. Flächenheizung, also die Fußbodenheizung. Das ist bei modernen Gebäuden überhaupt gar kein Problem. Auch wenn die Wärmeverluste klein sind, schafft das die Wärmepumpe. Ist natürlich auch deutlich träger als so ein Gasheizsystem oder Ölheizsystem. Da drehe ich einfach auf und dann heizt das Gebäude, der Raum sehr schnell auf. Das kann die Wärmepumpe einfach technisch nicht. Sie ist ein etwas trägeres System. Aber dennoch, im Bestand ist es kein Problem. Die Gasheizung in den allermeisten Fällen, Einzelfällen muss man sich immer angucken, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Bestandsgebäude, und das gilt sowohl für das Einfamilienhaus als auch für das Mehrfamilienhaus, dort eine Wärmepumpe einsetzt. Das geht. Und nutzt dann einfach die elektrische Energie. Auch da muss man natürlich gucken, wie ist die Preisentwicklung beim Strom. Die ist natürlich auch raufgegangen jetzt im letzten Jahr durch die Energiekrise, die wir hatten. Aber das wird sich auch beruhigen, wenn man die Wärmepumpe kombiniert mit der Photovoltaikanlage, die man auf dem Dach des Gebäudes hat. Auch da werden wir sicherlich hinkommen und das weiter ausbauen. Dann hilft das. Ja, Einschränkung natürlich wieder. Wenn die Sonne nicht scheint im Winter, habe ich den Strom nicht für die Wärmepumpe. Schwierig. Da kann man auch mit Speichersystemen, also Batteriespeichern arbeiten, um dann die Eigenversorgung mit Strom und Wärme sicherzustellen. Ja, aber das ist schon ein bisschen tricky. Man muss mal ein bisschen aufpassen, muss man sich tatsächlich im Einzelfall angucken. Und auch da wieder im Mehrparteienhaus, von wenn ich Mieterin bin, wieder die Frage, wie kriegt man das umgesetzt, eingebaut? Da müssen neue Leitungen gelegt werden. Wer bezahlt das alles? Wie werden die Kosten umgelegt? Wie lange dauert das, bis sich das rentiert? Das ist nicht pauschal zu beantworten. Technisch geht es, kein Problem. Es ist aber aufwendig. So, was haben wir dann jetzt noch? Und die Diskussion kam nämlich jetzt bei diesem Verbot der Heizung auch auf. Da hieß es, die Heizung sollen H2 ready sein, also bereit sein, wenn ich eine neue Anlage installiere, dass man theoretisch die auch mit Wasserstoff betreiben könnte statt mit Erdgas und sagen muss, boah, ist das der richtige Weg? Also letzte, und das ist für eher so die futuristischste Form der Beheizung von Gebäuden, es wäre die Brennstoffzelle. Das heißt, ich nutze Wasserstoff und bei der Rückumwandlung des Wasserstoffs in Wasser erzeuge ich einmal Strom in der Brennstoffzelle und dabei entsteht Abwärme. Und die kann ich natürlich nutzen in einem Gebäude. Das ist nicht so sonderlich viel, aber technisch machbar. Wahnsinnig teuer. Und wo kommt der Wasserstoff her? Den haben wir im Moment nicht. Die Infrastruktur, die wir heute haben, gibt es noch nicht. Auch da gibt es natürlich jetzt Vorgaben und Wünsche von der Bundesregierung, dass man halt die Wasserstoffnetze ausbaut, den Wasserstoff in die Gasnetze beimischt. Das ist alles nicht so einfach, weil Wasserstoff ein komplett anderes Gas ist, also weitreichend unterschiedlichen Eigenschaften zum Erdgas, also zum Methan, CH4. Ganz so einfach geht es nicht. Im Moment kann man, ich glaube, das sind so um die 10% maximal beimischen, ohne dass es technische Probleme gibt. Das kann man noch erweitern, erhöhen auf 20%. Das sollte auch noch unkritisch sein. Danach muss man schon aufpassen, dass man sich keine einzelnen Problemfälle einfängt, dass dann Geräte, die das Gas aus dem Gasnetz ziehen, wenn der Wasserstoff beigemischt ist, dass es dann zu technischen Störungen kommen könnte oder zu Beschädigung der Anlage. Da muss man wirklich aufpassen. Ob man jetzt Wasserstoff in einer Heizungsanlage in einem Gebäude nutzen sollte, da will ich mal ein großes Fragezeichen dann machen, aufgrund des sehr geringen Wirkungsgrads oder Nutzungsgrads, den man da hat. Was aber daran liegt, ist, wir müssen den Wasserstoff erstmal herstellen. Das ist sehr energieintensiv. Wir haben wahnsinnig hohe Verluste, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Auch über die unterschiedlichen Arten des Wasserstoffs. Es muss der sogenannte grüne Wasserstoff sein. Das heißt, Wasserstoff, den wir mit erneuerbaren Energien in einer Elektrolyseanlage erzeugen. Nur das ist klimaneutral. Alle anderen Wege, so wie wir es heutzutage machen, da haben wir bei der Wasserstoffproduktion eher Emissionen. Das heißt, es entsteht Kohlendioxid dadurch, dass wir Methan nehmen und aus dem Methan Wasserstoff und Kohlendioxid machen. Dabei wollen wir es eigentlich genau umgekehrt haben. Und das ist schwierig. Da ist auch im Moment noch technologisch viel zu tun und vor allem preislich viel zu tun, weil der Preis für den Wasserstoff immer noch viel zu hoch ist. Also dass das in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt kommen wird, halte ich für unwahrscheinlich, dass man künftig mit Wasserstoff heizt. Ich denke, die Wärmepumpe ist an der Stelle tatsächlich auch schon viel, viel weiter technologisch etabliert. Auch da ist im Moment der Markt ist leergefegt. Im Moment werden Kapazitäten in Deutschland zugebaut oder aufgebaut von den großen Herstellern. Man kriegt im Moment keine Handwerker, die das einbauen können. Aber der Markt wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch wieder ein bisschen oder in den nächsten Monaten vielleicht sogar schon etwas normalisieren und stabilisieren, sodass die Preise dann auch wieder annehmbar sind und man eine Wärmepumpe zu Hause einrichten oder installieren lassen kann. Wenn wir dann vielleicht auch nochmal den Blick auf unsere Nachbarländer in Europa wenden, denn die Diskussion ist, boah, haben wir genug Strom, reicht das denn alles oder geht dann da nicht das Licht aus? Diskussion haben wir immer, ne? Hatten wir jetzt am Wochenende durch die Abschaltung der Kernkraftwerke, Licht ist immer noch an, die 5 Gigawatt, die wir jetzt abgeschaltet haben, sind unproblematisch in unserem europäischen Stromverbundnetz. Aber wenn wir jetzt immer mehr Wärmepumpen haben, geht das denn überhaupt? Und da hilft, wie gesagt, der Blick mal zu unseren europäischen Nachbarn, sind es eigentlich nicht, sondern nach Norwegen. Denn Norwegen hat es geschafft, seine Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor massiv zu senken. Und zwar seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen in Norwegen bei der Beheizung von den Gebäuden um mehr als 80% zurückgegangen durch den massiven Einsatz von Wärmepumpen. So, jetzt ist Norwegen klimatisch Nordeuropa, also die haben doch noch etwas andere Winter als wir. Und da funktioniert es in Dänemark ähnlich, sondern da sind wir bei unseren europäischen Nachbarn. Auch die haben viele Wärmepumpen in den letzten Jahren installiert. Die Emissionen sind massiv zurückgegangen. Der Wärmepumpenmarkt wächst in Norwegen kontinuierlich, im letzten Jahr um 25% gewachsen. Also das zeigt, dass es funktioniert, dass es kein technisches Problem ist, sondern eher ein Marktproblem oder ein Umsetzungsproblem. Aber technisch überhaupt kein Problem. Die Integration von Wärmepumpen, und die Norweger haben jetzt auch noch keine neue Idee gehabt, wie die ihre Gebäude dämmen, sondern gedacht, Wärmepumpe installieren wir jetzt mal einfach mal und nutzen den Strom aus Wasserkraft. Die Norweger sind natürlich relativ klimaneutral unterwegs bei ihrer Stromversorgung. Das ist anders als in Deutschland. Das hilft denen natürlich auch, wenn die auf Strom setzen. Das würde bei uns in Deutschland jetzt heute noch nicht so viel helfen. Auch da müssen wir durch den Kohleausstieg weiter voranbringen. Aber es zeigt, wenn es die Dänen und wenn es analog die Norweger schaffen, die klimatisch doch andere Verhältnisse haben als wir mit unseren doch relativ milden Wintern hier in Mitteleuropa, es ist machbar. Und auch in Norwegen geht das Licht nicht aus durch den massiven Zubau von Wärmepumpen, die also Strom aus dem Stromnetz beziehen. Das ist machbar. Es wird immer eine größere Herausforderung, keine Frage. Und dazu kommen wir dann noch irgendwann die ganzen Ladesäulen. Auch da sind die Norweger ganz vorne mit dabei in Europa, was die Zulassung von Elektroautos angeht, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht. Es funktioniert. Das sind immer so die Bedenken, oh Gott, das geht in Deutschland nicht. Wenn wir alle jetzt Elektroauto fahren, wenn wir alle eine Wärmepumpe haben, dann bricht hier das Stromnetz zusammen. Nein, tut es nicht. Es wird komplizierter, ja, und wir müssen auch dann die anderen Systeme, nämlich Photovoltaik, Wind und so weiter, zubauen. Wir brauchen Speichersysteme, ja. Aber es geht. Kein Problem. Wir können unsere Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreichen. Konsequente Umstellung auf Wärmepumpe. Und eigentlich ist das so mit einer zentralen Intention der Bundesregierung bei dem Verbot der fossilen Heizung, damit wir den richtigen Weg einschlagen. Wir haben die letzten 15, 20 Jahre verschlafen in dem Bereich. Dort hätten wir viel schneller agieren müssen. Da gab es keine positiven Anreize. Und das ist dann wieder ein marktpolitisches Modell. Das heißt, ich muss Anreize setzen, finanziellen Spielraum schaffen, damit diese Umstellung funktioniert. Da müssen wir jetzt mal in Norwegen gucken, was die politisch anders gemacht haben als wir. Ob das jetzt intrinsisch ist oder ob da auch der Markt besser funktioniert. Und dann funktioniert das, dass wir dort den Umstieg schaffen können. Also von daher fassen wir zusammen, was haben wir jetzt gesehen? Die Gebäude haben einen hohen Bedarf an Energie. Den müssen wir reduzieren durch Wärmedämmung und dann im zweiten Schritt durch klimaneutrale Heizungssysteme. Wir brauchen ein Anreizsystem, das es nicht nur den Fokus hat auf dem privaten Einfamilienhaus, denn da ist es alles immer relativ leicht. Das sind dann häufig auch Personen mit einem hinreichend hohen Einkommen, die sich solche Investitionen vielleicht eher leisten können, behaupte ich jetzt mal, als wenn ich jetzt Mieter, Mieterin bin in einem Wohnhaus, mit einem Eigentümer, ob das jetzt eine Gesellschaft ist oder Privatperson, sei mal dahingestellt. Oder ich auch, dritte Variante, wie angesprochen, in einer Eigentümergemeinschaft bin. Da muss es Anreizsysteme geben, dass alle mitziehen und sagen, alles klar, lass uns diesen Weg gehen, gemeinsam, um unsere Energiekosten zu senken und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wenn die irgendwann im Gebäudesektor auch mit bepreist werden, das ist ja wie gesagt, was ich am Anfang ansprach, der Weg, wenn also künftig die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor Geld kosten, dann wird der Betrieb von Kohle sage ich schon, von Gas- und Ölheizung, die Kohleheizung, aber die gibt es ja quasi nicht mehr. Dann wird der Betrieb dieser Heizung immer teurer, weil ich dafür bezahlen muss, dass ich Treibhausgase emitiere. Und dann habe ich ein Druckmittel für alle Beteiligten, ein gut funktionierendes Marktinstrument, um den Umstieg auf nachhaltige grüne Heizungssysteme zu realisieren. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Wasserstoff. Der wird, den braucht man an anderen Stellen viel, viel dringender, als dass wir ihn ineffizient in Gebäuden verbrennen. Und dann sind wir auch auf einem sehr guten Weg und schaffen es auch im Gebäudesektor, unsere Klimaziele zu erreichen, ohne eine hochpolitische Verbotsdebatte, die unglücklich ist und die am Ziel vorbeigeht. Denn das gemeinsame Ziel sollte es ja sein, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Denn alles andere, alle Klimafolgen, die wir sonst haben werden, viel, viel teurer. Gut, ich glaube, damit haben wir das Thema mal von allen Seiten beleuchtet. Da kann man noch ewig drüber diskutieren, also mal im Detail. Aber ich denke, wir haben uns einen guten Überblick verschafft, was das Problem ist, welche Herausforderungen wir haben als Gesellschaft, welchen Lösungspfad wir haben. Und der ist primär im Bereich dem Einsatz der Wärmepumpe. Das wird, denke ich, ein ganz entscheidender Baustein sein. Ja, und dann sind wir, glaube ich, für diese Sendung auch wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.